886 Radiothek.
Ich trinke gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechten Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir planen über ein paar der Top-Themen des Tages, wie gewohnt, um diese Uhrzeit hier auf 88.6 und starten dann mit dem Thema, das seit gestern Mittag überall zu lesen war, in Push-Benachrichtigungen, auf allen Webseiten überall zu hören. Blackout, ganz, ganz wichtig dann auch gleich das Thema, das Wort, wie man so wendet, Blackout in Spanien und Portugal, also quasi auf der gesamten Iberischen Halbinsel. Und nicht nur so für halbe Stunden, sondern da war wirklich für Stunden auf einem riesengroßen Gebiet einfach der Strom weg. Öffentliche Transport, der mit Strom fährt, ist ausgefallen. Internet, Handy, Mobiltelefon war teilweise ohne Netz, ist einfach weg, auch ebenfalls ausgefallen und. Aus den Krankenhäusern, die dürften alle mit den Backup-Generatoren funktioniert haben, was man so hört. Aber tatsächlich sonst auch Bezahlungsmittel teilweise fast flächendeckend überall ausgefallen. Bankomaten haben nur ganz wenige noch funktioniert, je nachdem, wie da die eigene Stromversorgung war. Also wirklich schon die heftigere Variante. Und es hat auch sehr lange gedauert, bis das weitgehend wiederhergestellt worden ist. Überall ist es noch gar nicht wiederhergestellt. Und es waren dann einige Menschen, die sind halt festgesetzt, wenn du zum Beispiel mit der Bahn pendelst in die Arbeit und die einfach nicht fort und du jetzt kein Auto hast oder vor allem auch niemanden kontaktieren kannst auf die Garen, der dich dann abholt oder sonst wie, oder der Partner, die Partnerin einfach selber gerade irgendwo anders feststeckt oder halt mal alleine wohnt. Also es war schon etwas heftiger und war auch das, worüber ja immer wieder viele gesagt haben, auf sowas sollte man vorbereitet sein. Seit vielen Jahren wird ja immer wieder schon, das war ab 21, 22 immer ganz groß in den Medien, Blackout, Blackout, sind Sie vorbereitet? Und da nehmen wir diesen Artikel her, den die Presse jetzt geschrieben hat, der nämlich das Ganze gleich auf Österreich ummützt. Was passiert, wenn in ganz Österreich der Strom ausgeht? Und das ist sehr spannend. Der Rechnungshof hat da eine Prüfung angestellt. Und zwar über den Zeitraum von 2018 bis 2023 hat sich das angeschaut, wie da in Österreich die unterschiedlichen öffentlichen Behörden und Institutionen auf einen Blackout vorbereitet sind. Und da steht drinnen, finde ich sehr nett, es gibt Spielraum. So lässt sich der Bericht in Kürze zusammenfassen. Ja, also grundsätzlich einmal ist in diesem Bericht, steht da laut dem Presseartikel auf ein paar drinnen, haben sämtliche Gebietskörperschaften, also vom Bund bis zu den Gemeinden, haben Vorbereitungen für einen Blackout getroffen. Das ist schon mal gut. Also grundsätzlich haben sich in den letzten Jahren offenbar alle Gedanken gemacht, was ist, wann es ist.
Ja.
Aber die sind teilweise unzureichend und vor allem nicht aufeinander abgestimmt und koordiniert. Und da ist der große Spielraum, den man hier so rauslesen kann aus diesem Artikel. Also es ist einfach in einem Ministerium wird es quasi alles durchgeregelt. In der Steiermark wiederum macht es jeder regional für sich selber aus. Welche Aufgaben wer, welches Personal, wer ist für was zuständig, wer muss hin. Zum Beispiel eben Steiermark, jede Landesdienststelle. Innenministerium definiert die Aufgaben zentral, auch für alle nachgeordneten Dienststellen. Das Außenministerium legt fest, welches Personal sich im Ernstfall in der Zentralstelle in Wien einfinden muss. Aber so alle gemeinsam irgendwie so einen großen übergeordneten Plan, der von der kleinsten Gemeinde bis zum größten Ministerium funktioniert, aufliegt und von einer zentralen Stelle aus nicht nur formuliert worden ist, sondern dann auch umgesetzt wird, der dürfte offenbar fehlen. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil vor allem, man muss ja immer sagen, okay, es braucht ja trotzdem eine Koordination in diesem, gerade in diesem Ernstfall dann, wer, wie, wo, was, wann, welche wichtige kritische Infrastruktur muss wie versorgt werden, wie kann man diese Versorgung sicherstellen, wer koordiniert das, wer führt das durch und so weiter und so fort. Also gut, dass sich jeder Einzelne was überlegt hat, jetzt wäre es doch super, wenn sie alle mal zusammenreden und dann sagen, habt ihr das eigentlich auch so? Oder?
Ja, kann man eigentlich sagen, in jedem Katastrophenfall ist Koordination eine der wichtigsten Sachen. Ja.
Ja, das ist auch, warum es immer zuerst eine zentrale Kommandozentrale gibt. Ja. Und nicht nur im Film, auch in echt im besten Fall. Und die würde dann, also man sieht ja auch, das würde dann schon auch passieren. Aber du verlierst halt einfach in dieser Zeit, wenn du dich erst zusammensuchen und finden musst und schauen musst, na wer hat denn da jetzt eigentlich, warte mal, in der Steiermark ist anders als da, aha, wer macht das dort, wer macht es in Oberösterreich? Und wenn du das erst einmal rausfinden musst, vor allem wenn vielleicht einmal die klassischen Kommunikationswege nicht vorhanden sind, dann verliert man halt wertvolle Zeit. Und das ist auch, was dann da steht, einfach, also in diesen Momenten ist einfach Zeit essentiell, damit man halt möglichst schnell wieder die Infrastruktur herstellen kann. Und in der Steiermark aber gibt es eine Gemeinde, die da besonders gut hervorsticht und die nämlich alles so richtig durchdefiniert hat, sich genau angeschaut hat, welche Notstromversorgung wohin gehört, wer welche Aufgaben hat, Treibstoffversorgung, notstromversorgte Tankstellen, Sicherstellung von Information, Kommunikation, und das ist Feldbach. So schreibt der Regierungsbericht. Die sollte man sich da als Vorbild nehmen, wird auch geschrieben von diesem Bericht. Das ist auch sehr spannend. Gratuliere an Feldbach an der Stelle. Und grundsätzlich natürlich, wenn man nochmal nach Spanien schaut, nach Portugal, also das war schon sehr heftig. Über die Ursache weiß man noch nichts, was genau es war. Und ist aber trotzdem auch wieder halbwegs schnell repariert worden. Also ja, das ist jetzt im Endeffekt sicher noch weiterhin die Lieferketten, teilweise die dann stehen bleiben oder so. Aber was man schon braucht, also man braucht für 3 Wochen Essen zu Hause und einen Bunker und Waffen und Ding, naja, nein, das vielleicht nicht. Aber tatsächlich so Dinge wie zum Beispiel Kommunikationswege, die nicht stromabhängig sind. Also batteriebetriebenes Radio, weil man ganz sportlich ist, ein Kurbelradio, dass man es da dauernd auftrat. Aber zum Beispiel, weil wenn Radiosender halt über die weiteren Informationen rausgeht, wenn es kein Internet gibt und Fernsehanstalten oder auch der Fernseher nicht rennt, weil es keinen Strom gibt, dann ist halt noch natürlich Oldschool-Radiogerät kein schlechter Tipp, sowas mit Batteriebetrieben zu Hause zu haben, um dann noch Informationen hören zu können, die halt irgendwie rauskommen von den öffentlichen Behörden und von den Stellen. Und ein gewisser Grundvorrat an Lebensmitteln, die man sich einfach zubereiten kann, und Wasser kann tatsächlich auch nicht schaden. Ja. Immer kein schlechter Reminder mal zwischendurch, wenn solche größeren Dinge passieren. Ganz andere Geschichte, bleibt natürlich jetzt in Österreich, aber wir gehen zu einem anderen Thema, wo es auch im Argen liegt, nämlich die Bildung in Österreich.
Ja, das berichten wir eh schon immer, und ich glaube, das haben wirklich die meisten mitbekommen. Es gibt einen Lehrermangel in Österreich, Lehrerinnenmangel, Lehrkraftmangel, und das Bildungsministerium, das ist ein Artikel jetzt auf der Standard.at, Bildungsministerium schreibt wegen Lehrermangels 6.100 Stellen aus. Seit Montag ist nämlich die Hauptausschreibung draußen für Lehrkräfte für das kommende Schuljahr. Ausgeschrieben 6.100 Posten. Fast 90.000 Stunden, das entspricht 4.000 Vollzeitstellen. Bewerbungen sind online, auch online möglich bis zum 9. Mai. Und Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den NEOS hat auch Quereinsteiger zur Bewerbung ermutigt, eben um diesen Lehrkräftemangel so gut wie möglich zu füllen. Bildungssystem gehört in Österreich mit 120.000 Lehrerinnen an rund 6.000 Schulen zu einem der größten Arbeitgeber des Landes. Und neben der Hauptausschreibung werden zusätzlich unterm Schuljahr auch immer wieder Stellen ausgeschrieben, einfach im Fall von Krankenständen oder Versetzungen, Karenzierungen etc. flexibel zu bleiben. Ja, wie gesagt, einen Mangel an Lehrkräften, den gibt's. Faktoren, die dazu beitragen, Pensionierungswelle, der Trend zur Teilzeitbeschäftigung, aber schon auch die Überlastung. Und das Personal, das dürfte vor allem in den Fächern Mathematik, Physik und Deutsch fehlen, vor allem an den Pflichtschulen. Und da gibt's jetzt auch schon erste unterstützende Maßnahmen. Die Bildungsdirektion in Wien zum Beispiel unterstützt Einsteigende durch die Schulleitung, die Kolleginnen und eine Infobroschüre. Und bleiben wir gleich in Wien, da wissen wir ja, ein ganz, ganz großes Thema sind die Deutschkenntnisse in den Klassen. Und nachdem die NEOS ja seit jeher die Bildung als eines ihrer Kernthemen haben und jetzt eben auch NEOS-Bildungsminister, und der kommt ja auch aus der Wiener Politik, da sind jetzt auch schon erste Maßnahmen angekündigt worden. Deutsch soll massiv gefördert werden, angehende LehrerInnen sollen dazu verpflichtet werden, eine Ausbildung im Fach Deutsch als Fremdsprache zu absolvieren, und zwar auch ganz unabhängig davon, welches Fach sie dann unterrichten. Die Ressourcen werden massiv aufgestockt für die Deutschförderung. Künftig sollen jährlich zusätzlich 62 Millionen Euro investiert werden. Also damit insgesamt über 100 Millionen Euro werden da investiert in den erfolgreichen Erwerb der deutschen Sprache. Und auch die der Deutschförderung gewidmeten Planstellen sollen massiv aufgestockt werden. Also da ist schon einiges in Planung. Wirklich ganz konkret Wort für Wort umgesetzt, also im Parlament beschlossen noch nicht, aber zumindest im Ministerrat einmal im Umlauf gewesen und im Umlauf beschlossen. Die Grünen haben kritisiert, das ist eine Mogelpackung, weil in den aufgestockten Planstellen sind auch schon jene enthalten, die von Schwarz-Grün im Rahmen befristeter Sonderpakete eingeführt wurden. Also sie wollen auch ein bisschen einen Credit haben. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass jetzt überhaupt mal was passiert, weil das etwas passieren muss, da sind sich alle einig.
Ja bitte, jetzt passiert einmal langsam was, aber geht ja was weiter.
Also wer einen Job mit einiger Sicherheit haben möchte, ja, auf Lehrer studieren ist sicher ein guter...
Ausbildung ist halt ein Weg dazu.
Dauert noch, ja.
Gut, und dann noch was für die Reisezeit, die langsam ansteht. Einige werden jetzt schon in der Vorsaison dann fliegen, andere dann im Sommer halt. Aufpassen aufs Gepäck.
So ist es. In den Urlaub fliegen ist ja was Schönes, macht man wahrscheinlich auch nicht ganz so oft. Bei mir zum Beispiel ist es so, wenn ich mal in den Urlaub fliege, dann ist eins meiner ersten Highlights, Highlights tatsächlich, wenn ich meinen Koffer am Kofferband finde und den dann auch wirklich in den Urlaub mitnehmen kann, dann weiß ich, so, jetzt kann der Urlaub in Ruhe beginnen. Ja. Weil natürlich, wenn der Koffer nicht ankommt, dann braucht es besonders gute Nerven und eine Analyse im Standard zeigt, auf diesen Flughäfen gehen Koffer am häufigsten verloren. Da sind ein paar internationale Flughäfen unter die Lupe genommen worden. Grundlagen waren die Passagieranzahl pro Jahr, die Gehzeiten zwischen Flugzeug und Gepäckband, die Suchanfragen nach verlorenem Gepäck und die Nutzerbewertungen. Und aus dem allem ist ein Ergebnis entstanden. Und zwar natürlich das erste Ergebnis, nona net, je größer der Flughafen ist, desto größer ist das Risiko, dass ein Koffer verschwindet. Entweder durch Verlust oder Diebstahl, das ist da beides in dieser Analyse drinnen, weil es natürlich chaotischer und unübersichtlicher sind. Fangen wir mal an, am wenigsten Gepäck geht verloren am Darwin International Airport in Australien. Da sind halt auch nur rund 2 Millionen Passagiere pro Jahr unterwegs. Und dann haben wir da eine andere Größenordnung, nämlich die Flughäfen mit den größten Verlustrisiken. Da sind wir dann schon bei 70, 80, 90 Millionen Passagiere pro Jahr. Top 3, Dubai, Paris, London. Also Spitzenreiter ist da tatsächlich der Flughafen Heathrow in London und das auch der größte Flughafen Europas. Und Wien schwächert übrigens. Wir sind da gereiht auf Platz 29. Also ich würde sagen, stabile Mitte.
Ja, sehr gut. Ja. Passt, ist wirklich das Zachte, glaube ich, was bei Urlaub passieren kann.
Unglaublich, ja.
Das ja, vor allem fragt man sich dann vielleicht, was soll man machen, wenn das Gepäck verloren geht. Ich persönlich, mir ist es zum Glück noch nicht passiert, aber man soll es gleich am Flughafen melden. Es gibt so einen Lost and Found Schalter und den Verlust auch unbedingt schriftlich gleich so schnell wie möglich bei der Fluglinie melden. Hoffen wir, dass es euch nicht passiert.
Nein, hoffentlich nicht, aber wenn, dann würde ich sagen, fast, ich meine, auch Souvenire und so weiter, aber lieber am Heimweg, weil zu Hause hast du hoffentlich noch was.
So ist es.
Wenn du da kommst, hast du nichts mehr. Ja, dann hast du das gewandt, was du anhast.
Also, ich habe im Handgepäck immer zumindest ein paar Unterhosen und ein bisschen eine Kleidung,
damit, wissen wir das
falls
jetzt
das Schlimmste passiert.
Ja.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio886.at. 886!